Ostwestfalen hat eine große Erstligatradition und dem tragen wir natürlich auch in unserer Saisonvorschau der Handball-Bundesliga Rechnung. Willkommen bei Kreisab, dem ja weltweit führenden Handball-Podcast, wie es mir scheint, wenn ich die Downloadzahlen so betrachte. Und willkommen meinem Expertenverein der Traditionsvereine in Ostwestfalen und in Handball-Deutschland überhaupt, nämlich GWD Minden. Hallo an Christian Bendig vom Mindener Tageblatt.
Ja, hallo Sascha.
Ja, ich sagte es ja gerade, Tradition ist das große Stichwort, das prägt GWD Minden seit vielen, vielen Jahren. Eigentlich steht das G ja für grün, aber ich möchte jetzt mal ein bisschen provokant sagen, vielleicht steht es mittlerweile für grau wie in graue Maus. Ist der Club in den letzten 10 Jahren so ein wenig zu einer grauen Maus verkommen oder ist der Glanz früherer Tage dann doch irgendwie noch vorhanden?
Das ist jetzt natürlich wirklich sehr provokant gefragt. Ich denke, wenn wir in der Wahrnehmung darüber sprechen, wie die Wahrnehmung innerhalb Minden und Umgebung bezüglich GWD ist, dann ist das natürlich immer noch eine schillernde Figur im Erstliga-Handball. Deutschlandweit kann man sicherlich davon sprechen, dass es eine graue Maus ist, denn die goldenen Jahre sind ja schon lange vorbei. GWD hat meistens immer im unteren Mittelfeld gespielt, dann sind sie abgestiegen, waren 2 Jahre weg und ja, dann danach auch nur noch um den Klassenerhalt gespielt und eben nicht vorne dabei gewesen. Und ich denke, deutschlandweit kann man sicherlich von einer grauen Maus dann auch sprechen. Leider.
Ja, jetzt hast du gesagt, leider deutschlandweit eine graue Maus, aber wie ist es denn lokal? Wie wichtig ist GWD Minden für die Leute in Minden?
Also GWD ist natürlich Thema. Also gerade auch in der letzten Saison, nach dem Fehlstart, war es doch schon so, dass es in der Stadt auch ein bisschen rumort hat, dass man gesagt hat, ja, ist Perkovac wirklich der Richtige? Schafft er den Turnaround dann noch? Und wie kann man jemanden holen, der Schweizer Nationaltrainer ist und keine Bundesliga-Erfahrung hat? Aber ja, der restliche Saisonverlauf hat es gezeigt, dass er es drauf hat, dass er die Mannschaft dann doch zu vielen Punkten noch geführt hat. Und von daher kehrte dann auch so die Zufriedenheit ein. Und ja, GWD ist einfach Stadtgespräch. Das merkt man, wie gesagt, auch an der Berichterstattung bei uns in der Zeitung. Es ist einfach das absolut größte Thema, was hier vorherrscht.
Sind die Leute denn dann zufrieden gewesen mit dem, was man insgesamt erreicht hat? Denn eigentlich konnte ja nur der Klassenerhalt das Ziel sein.
Man war sicherlich zufrieden. Also nach dem letzten Saisonspiel habe ich halt auch mit einigen Zuschauern gesprochen über das Saisonabschneiden und die Fans waren also wirklich auch zufrieden mit den 24 Punkten. Gerade, was ich ja gerade gesagt habe, nach dem katastrophalen Fehlstart hat kaum einer damit gerechnet, dass am Ende noch 24 Punkte bei rausspringen. Von daher vollauf zufrieden.
Wenn man jetzt nochmal auf die provokante Frage von mir eben
Ja.
zurückkommt, was die graue Maus angeht, was sind denn Gründe dafür, warum man vielleicht im Moment ein bisschen graue Maus ist? Liegt es auch daran, dass man im Umfeld ja mit dem TuS N Lübbecke und eben dem TBV Lemgo so starke Konkurrenz hat? Denn wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, die Jugendarbeit ist ja schon sehr, sehr gut in Minden. Also eigentlich müsste man davon ausgehen, dass man sogar vielleicht bessere Voraussetzungen hat als diese Konkurrenten.
Man muss dazu sagen, dass der TBV Lemgo in der vergangenen Saison einfach überragend gespielt hat, was, glaube ich, hier in Ostwestfalen auch Nils kaum einer zugetraut hat, dass er das erreicht mit dem TBV und eben auch so einen begeisternden Tempohandball spielt. Und dadurch war halt gerade in der letzten Saison der TBV im Blickfeld der Handballfans in Deutschland. Und ich glaube auch, dass auch zum Graue Maus-Image beiträgt, dass der Verein auch keine Skandale produziert. Also das eine ist ja Beliebtheit und steht ja halt auch immer durch Titel und Aufmerksamkeit, aber auch durch Skandale. Und die sind in Minden ja jetzt Ewigkeiten lang ausgeblieben.
Also könnte man sagen, der Verein ist zu langweilig, wenn man es jetzt wieder provokant sagen möchte.
Der Verein, wenn man provokant ist, kann man sagen, der Verein ist langweilig, ja, für einen Außenstehenden. Für einen Mindener ist er halt nicht langweilig. Das ist halt, GWD Minden ist ein wirklich stark lokal begrenztes Phänomen inzwischen und strahlt halt leider Gottes nicht nach Deutschland aus. Das hast du eben auch schon gesagt, die Konkurrenz aus Lübbecke und Lemgo nimmt uns da sicherlich ein bisschen Aufmerksamkeit, ja.
Was war denn, um jetzt mal dann wieder auf das Sportliche zurückzukommen, der Grund dafür, dass es schlussendlich so locker geklappt hat mit dem Klassenerhalt, weil du hast ja eben schon erwähnt, es gab einen Fehlstart. Ist es vielleicht auch von Vorteil gewesen, dass eben nur der Klassenerhalt das Ziel war und man irgendwie, ja, nicht rechts und links daneben noch irgendwelche Nebengeräusche hatte, eben nicht diese Skandale hatte?
Also ganz klar, ausschlaggebend für den Fehlstart war zum einen die späte Verpflichtung von Goran Perkovac. Die Vorbereitung hatte schon einige Wochen lang begonnen. Es war nicht klar, wer Trainer werden wird. Dann kam Goran Perkovac. Er konnte mehr oder weniger seinen Kader nicht nach seinen Vorstellungen ausstatten, sage ich jetzt mal. Also er hatte nicht die Spieler, die er vielleicht haben wollte unbedingt. Musste mit dem Material arbeiten, das vorhanden war. Er kannte die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt relativ wenig, genauso wie noch dann zum Saisonbeginn war das alles auch noch nicht so eingespielt. Er kam auch mit anderen Ideen, Spielideen nach Minden und die haben sich auch erst nach und nach dann durchgesetzt. Und zum anderen war es so, Doda kam aus einer relativ langen Verletzungspause, Bibia war angeschlagen. Steinhardt war auch noch nicht so in Form, der halt später noch zum echten Faktor geworden ist. Und im Sog der Leistungssteigerung der wichtigsten Spieler bei GWD kamen dann automatisch auch die Punkte.
Das Prunkstück war die Defensive, oder? Kann man schon so sagen?
Die Defensive war eigentlich über die gesamte Saison gesehen sehr stabil. Also man hat auch zu Saisonbeginn, gerade im ersten Spiel, nur 23 Gegentore gegen Flensburg kassiert. Die große Schwäche war das Angriffsspiel und da muss man schon sagen, das Angriffsspiel beginnt ja beim Spiel aus der Abwehr heraus, also das Tempospiel nach vorne, zweite Welle. Erste Welle lief eigentlich gar nicht und vorne fehlte einfach teilweise noch die Abstimmung. Also da flogen Bälle in Seiten aus, wo sie eigentlich nicht hingehörten und ja, da merkte man eben auch, dass da der ein oder andere Leistungsträger auch noch nicht ganz bei 100% ist.
Jetzt haben wir ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen, über die letzte Saison, über GWD allgemein, den Stellenwert des Vereins. Wir wollen ja eigentlich eine Vorschau machen und deswegen gucken wir jetzt mal in die Zukunft. Wie schwer wiegt denn der Abgang von Vignir Svarason am Kreis? Kurz für diejenigen, die es nicht wissen, der ist nach Midtjylland gegangen und war durchaus schon Schlüsselspieler, kann man ja schon so sagen.
Zu Svarason muss man dazu sagen, er konnte hier nie seine komplette Leistungsfähigkeit abrufen in Minden. Das liegt sicherlich auch darum begründet, dass er sich relativ früh nach seinem Wechsel aus Hannover hierhin schwer verletzt hat. Und nach einem Kreuzbandriss ist er einfach nicht mehr auf die Beine gekommen. Er konnte halt nie wieder an das Leistungsvermögen anknüpfen, was er zum Beispiel kurioserweise dann ja umgekehrt in der isländischen Nationalmannschaft gezeigt hat. Also die Leistungen in der isländischen Nationalmannschaft und zu GWD Minden, wenn man die vergleicht, dann klaffte da schon eine große Lücke. Und sicher, ich gebe dir recht, als er dann einigermaßen fit war und dann auch im Abwehrmittelblock gespielt hat, da war er sicherlich mit Öxler zusammen auch schon ein sehr starker Spieler. Aber alles in allem ist er in Minden, glaube ich, auch nicht glücklich geworden.
Also denkst du schon, dass Marco und Neto ihn durchaus gut ersetzen kann? Und wenn man jetzt mal sieht, der hat jetzt in Magdeburg ja auch keine Bäume ausgerissen. Oder wird das intern anders irgendwie gelöst?
Der FC Magdeburg war ja beim Saisonkehr aus sozusagen am 34. Spieltag haben die ja hier gespielt und man konnte schon sehen, dass Oneto gegenüber Svarason eindeutig dynamischer ist. Körperlich nehmen die beiden sich nicht viel, aber einfach Oneto strahlt auch einfach ein bisschen mehr Torgefahr aus, ist einfach auch ein bisschen schneller, ein bisschen wendiger am Kreis, trotz seiner 2,04 Meter und kann genauso auch im Abwehrmittelblock hervorragend verteidigen und zum Teil hat er halt auch beim Spiel Minden gegen Magdeburg auch in der zweiten Welle ganz gut Akzente gesetzt. Also ich denke, das ist eine absolute Verstärkung. Zu den Spielanteilen in Magdeburg muss man dazu sagen, er hat halt hinter Bartosz Jurecki, war er zweiter Mann am Kreis und das ist nun mal weltweit einer der besten Kreisläufer und ich glaube, da würden viele wenig Spielanteile bekommen.
Das glaube ich auch. Das ist tatsächlich einer der besten, die es überhaupt gibt. Haben wir ja leider auch in der Qualifikation zur WM feststellen müssen, dass der es ganz gut drauf hat. Ja, ein alter Bekannter kommt zurück mit Arne Niemeyer. Wird dem gleich eine wichtige Rolle zukommen oder ist er eher vielleicht dann doch Ergänzungsspieler, ist 32 Jahre alt, immerhin aber ehemaliger Nationalspieler? Sollte man eigentlich dann doch davon ausgehen, dass das eine Verstärkung wird?
Also ich bin davon überzeugt, dass Arne Niemeyer der Mannschaft absolut gut tun wird. Er wird sich zumindest erstmal die Position nach dem Ausfall von Bibia mit Koslina teilen, auf den wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen. Ja, Arne ist einfach eine Verstärkung. Ich meine, der Junge hat an die 1500 Bundesliga-Tore geworfen und das spricht einfach schon für eine wirklich gute Qualität. Das letzte Jahr in Lübeck ist für ihn wirklich schlecht gelaufen und ich denke, dass er einfach darauf brennt, hier zu zeigen, was er eigentlich wirklich drauf hat.
Und jetzt hast du einen Namen auch schon genannt, Miladin Koslina. Das ist ein Spieler, kommt aus Slowenien, aus Celje, hat in den letzten Jahren aber in Skopje gespielt, hat schon mal versucht in der Bundesliga bei Frisch auf Göppingen 2011, hat nicht ganz so gut funktioniert. Wie sind denn die Erwartungen in ihn?
Koslina soll in erster Linie Körperlichkeit mit ins Spiel bringen. Also er ist schon eine ziemliche Kante und soll im Mittelblock zusammen mit Oneto dort auch, ja, ich sag mal, Maßstäbe in puncto körperlicher Härte setzen und vorne wird man sehen, was er da für Qualitäten hat. Dafür kenne ich ihn zu wenig. Ich habe ihn jetzt auch dieses Jahr leider Gottes noch nicht spielen sehen. Das muss man abwarten. Aber ich denke, es ist Wunschspieler von Goran und Perkovac hatte jetzt auch mit den Nachverpflichtungen eigentlich immer ein ganz gutes Händchen gehabt. Von daher vertraue ich da jetzt mal dem Trainerurteil, der sagt, Kostina bringt uns weiter.
Gut, dann haben wir noch einen Spieler, den du sicherlich ein bisschen besser kennst, das ist Gary Eilers. Der kommt ja auch wie Oneto aus Magdeburg. Ich finde zusammen mit Jens Fortmann eines der besseren Torhüter-Duos in der Liga. Siehst du den als klare Nummer 1 oder werden die sich die Torhüter-Position teilen?
In der Vorbereitung haben die natürlich 50-50 gespielt. Das ist ja bei den meisten Vereinen auch so. Also eine klare Nummer 1 sehe ich da absolut nicht. Das war letztes Jahr anders geregelt. Fortmann war ganz klar Starter und Persson kam eigentlich nur, wenn es bei Fortmann überhaupt nicht lief. Also sowas führt natürlich auch ein bisschen zu einer gewissen Gemütlichkeit. Und ich glaube, dass da die Verantwortlichen auch ein bisschen vielleicht dem vorbeugen wollten und haben gesagt, wir müssen da auf der Torwartposition nochmal einen Reitfunk setzen. Und dann hat man halt Eilers geholt. Du kennst ihn auch aus Solingen. Wie gesagt, er hat bei Magdeburg, bei Tusem, bei Balingen hat er unter Beweis gestellt, dass er ein wirklich klasse Keeper ist. Und Fortmann wird jetzt auch sicherlich noch ein bisschen mehr Gas geben. Und ich denke, dass wir da im Tor wirklich sehr, sehr stark aufgestellt sind.
Finde ich auch. Ist ein sehr, sehr guter Mann. Und ich glaube, die beiden zusammen werden sich auch sehr, sehr gut ergänzen. Und das wird GWD auf jeden Fall auch gut tun. Ja, dann zum Ende. Wie bei jedem Experten brauche ich natürlich deinen konkreten Tipp. Wie immer, ausweichende Antworten sind nicht erlaubt. Ein konkreter Platz, was wird's denn am Ende für GWD?
Platz 12.
Platz 12, oh, das ist relativ optimistisch. Na gut, trotzdem, sei dir natürlich gegönnt und erlaubt und wir wünschen GWD wie allen anderen Vereinen sehr viel Erfolg und ja, die lokalen Journalisten wünschen sich natürlich immer, dass es für den Verein sehr, sehr gut läuft. Ich bedanke mich bei dir, dass du mit dabei gewesen bist. Du bist übrigens auch bei Twitter unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Ganz genau, richtig.
Bist du da auch handballtechnisch unterwegs oder ist das mehr so privat?
Sowohl als auch. Schon eher handballlastig.
Dann nenne ich einfach mal kurz deinen Handle. Das ist nämlich @shinji_kevin. Klingt nach einem japanischen Weltmeister. Wir machen jetzt jedenfalls eine kurze Pause. Dann geht es weiter mit dem großen Erzrivalen der Mindener. Dann geht es um den TuS Nettelstedt-Lübbecke. Eben ging es noch um den einen großen Traditionsverein in Ostwestfalen, jetzt geht es um den Erzfeind oder, um es etwas milder auszudrücken, den Lokalrivalen, den TuS Nettelstedt-Lübbecke, der in den letzten Jahren in ruhigen Gewässern unterwegs gewesen ist. Zehnter ist man geworden in der Vorsaison, was alles gut war und was eher nicht so gut war, das weiß Rainer Placke von der Neuen Westfälischen. Ich grüße dich.
Hallo, guten Morgen.
Ja, zehnter Platz, ich habe es gerade schon gesagt, war das ordentlich, war das den Erwartungen entsprechend, vor allem dem Niveau des Kader entsprechend oder vielleicht doch einen Tacken zu wenig aus Sicht des Vereins?
Aus Sicht des Vereins, glaube ich, war es ein bisschen zu wenig, weil zwei ganz dumme Niederlagen gegen den Absteiger TV Emsdetten dabei waren. Unter anderem eine katastrophale Leistung im Heimspiel, wo die Mannschaft von Dirk Beuchler die Fans total verärgert hat. Also nur mit den 4 Punkten wären es 34 gewesen und sie wären irgendwie 7. oder 8. geworden. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Anspruch, den sie für kommendes Jahr haben. Letztes Jahr war es eigentlich völlig in Ordnung, weil Dirk Beuchler mit vielen jungen Leuten so einen Wandel hier herbeigeführt hat. Und diese Mischung hat ganz gut gepasst.
Ich muss zugeben, dass es mir bei kaum einem Club so schwer gefallen ist, etwas Markantes zu finden, worüber wir sprechen können. Ist der TuS N. Lübbecke, mal provokant gefragt, so langweilig oder fehlt dem Team auch vielleicht ein Gesicht, ein Skandal, eventuell die ein oder andere Schlagzeile, damit der Verein wieder etwas mehr in den Fokus rückt?
Nee, würde ich eher nicht so sagen. Also es gibt schon ein paar Gesichter, die für den Verein stehen. Unter anderem Drago Vukovic, dann Spielführer Nikola Blažicko und vor allem der inzwischen 36-jährige Aleš Pajovic. Das sind schon prägende Gesichter. Und im Gegensatz zu vielen Jahren im Vorfeld, ist einfach mal Ruhe eingekehrt. Seit 5, 6 Jahren, glaube ich, gibt es überhaupt gar nichts Negatives mehr über den Verein zu berichten. Hier wird kontinuierlich gearbeitet. Die Fans wünschen sich zwar ein bisschen mehr, dass es wieder in die obere Region geht und vielleicht auch mal wieder so eine Europapokalteilnahme dabei rauskommt, aber die Verantwortlichen arbeiten da ganz sinnig ihren Etat ab und geben einfach auch nicht mehr aus, als sie wirklich besitzen. Das finde ich eigentlich sehr positiv.
Also hat der Verein im Prinzip gar kein graue Maus-Problem, wie ich es mal bezeichnen möchte?
Also weiß ich nicht, wodurch das entstanden ist. Also finde ich wirklich überhaupt nicht. Die haben zweimal in, ich glaube, 2010 und 2012 das Final Four erreicht, was für eine angeblich graue Maus doch ein tolles Ergebnis ist, haben mit Drago Vukovic einen international herausragenden Deckungschef und Dreh- und Angelpunkt im Angriff. Also, nee, das würde ich gar nicht so unterstreichen.
Gut, also da sieht man mal, wie unterschiedlich man das wahrnehmen kann. Wenn wir jetzt mal das Sportliche betrachten, fällt ja positiv auf, was du auch schon gesagt hast, dass man sich seit dem Wiederaufstieg vor ein paar Jahren sehr stabilisiert hat. Und wie sehen denn dann langfristig die Ambitionen der Verantwortlichen aus? Eben hast du gesagt, die Fans, die würden gerne mal wieder im Europacup spielen. Ist aber vielleicht alles um diesen 10. Platz ohne Abstiegssorgen das, womit man sich mittelfristig auch erstmal zufrieden geben muss oder zufrieden geben sollte?
Ja, ist schwierig. Also der Hauptsponsor Gausemann gibt eben eine bestimmte Summe und die gibt das sicher, was, glaube ich, den TuS in Lübeck von vielen anderen Vereinen abhebt. Und im Rahmen dieses Budgets kann Dirk Bäuchler sich eine Mannschaft zusammenstellen. Die wissen einfach um ihre finanziellen Grenzen und wollen so dieses verrückte Wettbieten, was in den vergangenen Jahren so die oberen Teams da gemacht haben, wollen sie einfach nicht mitgehen, was ich als Berichterstatter auch sehr, sehr vernünftig finde. Ich denke mal einfach, dass jetzt durch diese Verjüngung, abermalige Verjüngung, so ein, zwei, drei Plätze vielleicht besser möglich ist in der Platzierung. Das ist so eng für die. Also zwischen Platz 8 und 13 ist immer alles möglich. Wenn die von Verletzungssorgen verschont bleiben, denke ich, werden sie eine bessere Platzierung als in der vergangenen Saison erreichen.
Erklärt denn diese, ich will nicht sagen Sparmaßnahme, sondern das gute Wirtschaften auch dann ein bisschen den Abgang von Drago Vukovic nach der nächsten Saison?
Ich denke schon, dass das damit zusammenhängt. Zudem glaube ich, Drago wird nächstes Jahr 32 im Sommer. Hat einen Dreijahresvertrag und er möchte natürlich auch nochmal so im Herbst seiner Karriere um die Champions League-Plätze mitspielen. Er kann mit Denis Bolljaric im Innenblock decken, mit dem Landsmann. Den hat nochmal so der richtig große Ehrgeiz gepackt. Und ich glaube, das war letztlich entscheidend, weil er gesehen hat, hier so um die Europapokalplätze mitzuspielen, wäre ein unheimlicher, ein Aufwand, der kaum zu leisten ist von der Mannschaft. Also wenn wirklich alles perfekt laufen würde, dann ist ihnen vielleicht mal sowas zuzutrauen. Ansonsten denke ich mir, landen die zwischen 8 und 13. Natürlich ist damit auch das größte Problem benannt mit Drago Vukovic, da einen adäquaten Nachfolger zu finden. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die die Verantwortlichen ja seit 2 Wochen offensichtlich angenommen haben. Und der ist einfach nicht zu ersetzen.
Gibt es denn da schon erste Namen, die da kursieren im Umfeld?
Überhaupt gar nicht. Also die sitzen zusammen, haben offensichtlich den Markt gesichtet, wie das so schön heißt. Und machen sich jetzt mal ein bisschen schlau, was sie denn überhaupt wollen. Also ich glaube nicht, dass es einen Spielertyp wie Drago Vukovic, einen kompletten Spieler im Paket gibt. Vielleicht verpflichten sie jemanden, der im Angriff halt so eine Führungspersönlichkeit ist. Und das nächste Problem ist, was man deutlich in manchen Vorbereitungsspielen gesehen hat, ohne diese geballte Erfahrung von Blažicko, Pajovic und Vukovic wird es ganz schön schwer. Nächstes Problem ist, dass am Saisonende neben dem von Vukovic 7 weitere Verträge auslaufen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass alle erstmal abwarten, wer wird denn als neuer Führungsspieler verpflichtet. Also ich denke mir so, die nächsten Monate werden sehr, sehr interessant hier, vor allen Dingen als Berichterstatter, das zu verfolgen, was für personelle Entscheidungen getroffen werden.
Es ist ja auch noch ein wenig Zeit, also wir haben jetzt gerade August, von daher sind die Verantwortlichen ja jetzt nicht gezwungen, in den nächsten 2, 3 Wochen dann eine Entscheidung herbeizuführen. Trotzdem 7 Verträge, die auslaufen, das sind eine Menge. Hast du irgendwie die Befürchtung, dass einige davon dann sagen, oh ja gut, ich habe jetzt hier beim TuS in Lübeck eine ganz nette Zeit gehabt, aber jetzt möchte ich halt diesen Schritt machen. Ist das so ein Club, der irgendwie auch dauerhaft dann damit leben muss?
Es gibt so einen Spruch von Dirk Bäuchler, der frühe Vogel fängt den Wurm. Also der ist immer sehr, sehr früh dabei, seine Mannschaft für die kommende Saison bereits zusammengestellt zu haben. Und ich denke mal, dass der Dirk Bäuchler das auch in diesem Jahr forcieren wird, möglichst schnell Klarheit zu haben. Also natürlich müssen die im November, Dezember wissen, wer ist denn unsere neue Führungsfigur auf und neben dem Spielfeld. Das ist das große Bestreben. Und nur mit jungen Leuten, das ist zwar toll, dass jetzt viele Leute sich hier entwickeln können, aber nur die jungen Leute können nicht dauerhaft einen gesicherten Platz in der Handball-Bundesliga gewährleisten.
Das wird relativ schwer. Das wird man, glaube ich, auch bei den Aufsteigern sehen, die allesamt relativ junge Mannschaften haben und ja,
Ja,
wahrscheinlich
stimmt.
eher wenig Chancen in der ersten Liga zu bleiben. Dann kommen wir mal auf die letzte Saison noch ein bisschen zu sprechen. Was war denn da so ein Punkt, wo du gesagt hast, ja, das hat richtig gut funktioniert. Das war so ein Hauptgrund dafür, dass man auf einem sicheren Mittelfeldplatz gelandet ist.
Es gibt ganz feste Strukturen, die haben mit der Kombination, dem erfahrenen Blažicko und dem talentierten Malte Semischen sehr ordentliches Torhütergespann, haben eine sehr, sehr ordentliche 6-0-Deckung hingestellt mit Vukovic und Matti Gustafsson im Innenblock. Sie haben versucht, mehr auf Tempo zu gehen, sind allerdings zwischenzeitlich ziemlich gebeutelt gewesen durch Verletzungen. Vukovic, Pajovic, Arne Niemeyer hat ganz lange gefehlt. In der Rückrunde hat er einen Einsatz im letzten Heimspiel gehabt. Das war schon ganz schön eng. Was wirklich erfreulich ist, dass so Leute wie Ramon Tauamo, Malte Semisch, Max Schubert, dass die sich hier weiterentwickeln konnten und haben sie so den nächsten Schritt in ihrer Karriere gemacht haben. Gabor Langhans war eine völlige Überraschung. Niemand hatte den Linkshänder im Rückraum auf dem Schirm. Dirk Beuchler hat den geholt und hat gesagt, wartet mal ab, ihr werdet euch noch wundern. Und da hat er mit seiner Prognose recht behalten. Als Schöngard ausgefallen ist, hat Gabor Langhans teilweise herausragende Spiele abgeliefert und ist echt ein gestandener Bundesligaspieler geworden.
Jetzt hast du gerade schon angedeutet, was auch sehr gut funktioniert hat bei der Mannschaft. Wo ist denn aber dann noch Luft nach oben? Ich meine, sonst wäre man ja deutscher Meister geworden, wenn keine Luft mehr nach oben wäre. Aber gibt es was, wo man ganz speziell noch dran arbeiten muss? Gibt es Dinge, die Dirk Beuchler vielleicht selbst auch sogar konkret angesprochen hat, die ihm nicht gefallen haben?
Ja, auf jeden Fall. Also sie haben zumindest jetzt in der Vorbereitung als zweite Deckungsvariante eine 5-1-Formation richtig gut getestet und auch in den Testspielen ausprobiert. Und das sah schon ganz verheißungsvoll aus. Entscheidend wird nach wie vor sein in der kommenden Saison, wie man reinkommt. So, der Spielplan sieht ganz gut aus. Die können also einen ganz guten Start hinlegen und dann ergibt sich vieles von selbst. Ich glaube, dann kommt man einfach in so einen Lauf. Entscheidend wird sein, dass Drago Vukovic verletzungsfrei durch die Saison kommt, weil das ist nun mal der unumstrittene Führungsspieler. Dann wird interessant zu sehen sein, wie Christian Dissinger, ob der denn wirklich wieder den nächsten Schritt macht, um zu altem Leistungsvermögen zurückzufinden. Der ist ja im Januar hier hingekommen, hat dann erst ein paar Monate trainiert, um seine Rückstände aufzuholen, hat dann im April sein erstes Spiel in Göppingen gemacht und so ganz leichte Fortschritte waren zu sehen. Jetzt hakt es so ein bisschen in der Vorbereitung und da hängt er in einem ganz schönen Loch. Wenn der annähernd das Niveau erreicht, was er vorher gehabt hat, dann denke ich mir, könnte das auch so ein Überraschungsspieler werden, ne? So im Laufe der gesamten Saison.
Also ich würde mich auf jeden Fall sehr für ihn freuen, denn er hat ja unglaubliches Verletzungspech gehabt und er hatte auch ein bisschen Pech mit der Vereinswahl, bevor er dann in Nettelstedt unterschrieben hat. Ja, kommen wir mal noch zu den Abgängen, die es ja gab. Ist da einer, wo du sagen würdest, den hättest du sehr gerne weiter im Nettelstedter Trikot gesehen?
Ich glaube, dann geht es nicht darum, was Journalisten gerne sehen. Matthias Gustafsson wollte zurück nach Schweden in die Heimat, 35 Jahre alt, völlig nachvollziehbar, dass der gegangen ist. Dennis Wilke war 2 Jahre hier, hat, nachdem er aus Berlin gekommen war, hat er gesagt, er möchte den nächsten Schritt machen, hat eine überragende erste Saison gespielt, hat in der zweiten Saison, nachdem man sich nicht einigen konnte auf die Vertragsverlängerung, war er nicht mehr so gut wie in der ersten Saison. Der ist durch Richard Wörst vom Bergischen HC 1:1 ersetzt worden. Pavel Nieszawa hat den Sprung zum gestandenen Bundesligaspieler nicht geschafft. Folglich war der Wechsel nach Polen irgendwie eine logische Konsequenz. Und wer war der vierte?
Niemeyer.
Arne Niemeyer, oh, das Thema, das hat natürlich hier die Menschen bewegt, dass er jetzt wieder zurück zu GWD gegangen ist. Also Arne Niemeyer hat in der vergangenen Saison unheimlich Verletzungsprobleme gehabt, hatte mit der Patellasehne monatelang Probleme, ist eigentlich nie so richtig reingekommen, hat sich zwar in den Dienst der Mannschaft gestellt, aber hat sich wirklich sichtbar gequält und die Verantwortlichen waren einfach mit dem, was er abgerufen hat, nicht mehr zufrieden. Und ich glaube, es ist für alle Seiten, sowohl für Toussaint Lübbecke als auch für Trainer Dirk Beuchler, der kein Niemeyer-Freund war, als auch für Arne selbst die beste Lösung, dass er jetzt versucht, in seinem gewohnten Umfeld wieder richtig gestandener Rückraumspieler in der Bundesliga zu werden. Also da muss man keinem nachtrauern. Ich glaube, die haben gut eingekauft, die Lübecker, mit dem Niklas Bitschkowski ist ein ganz verheißungsvoller Rückraumspieler hier aufgeschlagen. Christian Klimek gilt als ziemlich gutes Kreisläufertalent. Problem ist, dass im Augenblick Frank Loke verletzt ist. Der wird auch vor Ende Oktober, Anfang November nach seinem Mittelhandbruch nicht wieder spielen können. Also die gesamte Last des Kreises liegt auf einem noch nicht Erstliga-erfahrenen Kreisläufer. Das könnte ein Problem sein am Anfang. Deswegen auch die 5-1-Deckungsformation, die getestet wird, damit Christian Klimek vielleicht mal aus dem Abwehr-Innenblock auf die Außenposition wechseln kann, um nicht zu viele Körner in der Deckung zu verlieren.
Das ist auf jeden Fall ein herber Verlust, wenn der erst Ende Oktober, Anfang November wieder mit dabei sein sollte. Das muss man schon sagen. Das ist ein
Der spielt zwar nur im Angriff, in Anführungszeichen, und relativ selten in der Abwehr, ist natürlich einer der erfahrensten Kreisläufer europaweit. Und natürlich fehlt so einer. Die sind im Augenblick dabei, eventuell noch eine Nachverpflichtung zu tätigen, gibt aber noch nichts Konkretes. Das könnte ein Problem sein. Außerdem ist das hier einer der Publikumslieblinge, der bei den Fans auch ganz, ganz hohes Ansehen genießt. Hat letztes Jahr umgestellt auf ganz gesund und Dauerlauf, ist bei vielen Volksläufen hier aufgetreten, hat enorm an Gewicht verloren, was dem Dirk Beuchler wiederum nicht so gefallen hat. Frank Loke war ja früher, der bekam den Ball am Kreis, drehte sich, riss 1 oder 2 Gegenspieler mit, kriegte entweder einen 7 Meter oder machte ein Tor. Das war in der vergangenen Saison nicht mehr so der Fall. Und jetzt muss man mal abwarten, wie er vor allen Dingen jetzt nach der langen Verletzungspause, die er jetzt einlegen muss, wie er dann wieder reinkommt. Aber wenn der richtig fit ist und an alte Zeiten anknüpfen könnte, haben die Lübecker im Kreis eine echte Waffe.
Also, da muss man sagen, interessant, habe ich auch noch nie gehört. Der Trainer beschwert sich über die Fitness seines Spielers. Aber gut, man kann es ja ein bisschen nachvollziehen. Gerade beim Kreisläufer ist es ja eine besonders interessante Konstellation. Ja, ich bin quasi durch mit den Fragen. Dann fehlt natürlich nur noch die konkrete Prognose. Welcher Platz wird es denn dann sein?
Konkrete Prognose, ich sage, die spielen eine bessere Saison als zuletzt und laufen als Achter ein.
Wunderbar. So klare Aussagen sind bei uns immer gerne gesehen bzw. gerne gehört. Das war es also zum TuS N Lübbecke. Vielen Dank, Rainer, für deine Expertise. Ein Team in Ostwestfalen ist noch übrig, der TBV Lemgo, ein weiterer Traditionsverein. Um den geht es dann gleich bei der großen Saisonvorschau von Kreisab. Ihr hört die große Saisonvorschau von Kreisab. Die Teams aus Ostwestfalen sind heute unser Thema. Über GWD Minden haben wir schon gesprochen. Danach ging es nach Nettelstedt zum TuS N Lübbecke. Und nun ziehen wir weiter ins Lipperland zum TBV Lemgo. Als Experten dazu begrüße ich Jörg Hagemann von der Lippischen Landeszeitung. Grüß dich, Jörg.
Ja, grüß dich, Sascha.
Platz 9 ist es letztes Jahr gewesen. Hätte ich nie mit gerechnet, muss ich zugeben. Hättest du das erwartet?
Nee, also das hat, glaube ich, keiner erwartet, also selbst die größten Optimisten nicht vor der vergangenen Saison. Also letztendlich Platz 9, das ist so ein bisschen, war das wie eine deutsche Meisterschaft. Also für das Niveau, auf dem sich der TBV wirtschaftlich da auch bewegt im Moment.
Dazu ist man ja im DHB-Pokal auch bis ins Viertelfinale gekommen. Ich denke, auch das ist ein Erfolg. Man hat teilweise wirklich sehr schönen Handball geboten. Also alles in allem eine rundum gelungene Saison oder gab es auch negative Aspekte?
Ja klar, natürlich gibt es dann auch negative Aspekte in einem Jahr, das ist doch ganz klar. Aber letztendlich unterm Strich zählt eben dieser 9. Platz. Und wie gesagt, das war also eine Top-Platzierung, die man im vergangenen Jahr erreicht hat. Und das war nah am Optimum, nicht? Also viel mehr wäre da auch nicht drin gewesen. Man hatte viele Spiele, also auch die, also enge Spiele, wo man dann also auch, die in der Mehrzahl dann für den TBV ausgegangen sind, die durchaus auch, das wissen wir alle, mit ein Quäntchen Pech, dann hätte die Waage dann in die andere Richtung ausschlagen können. Da hat man eben das Quäntchen Glück gehabt und so ist man dann also auf dem 9. Platz gelandet. Ne? Aber nicht nur deshalb, sondern weil man eben auch sehr gute Arbeit gemacht hat. Die Skepsis in der vergangenen Saison bezog sich ja nicht nur jetzt also auf den stark verjüngten und wiederum dann stark veränderten Kader, sondern hing ja auch mit der Person des Trainers zusammen, nicht? Der ja also als absoluter Nobody in der Bundesliga-Szene galt und der eben ausgezeichnete Arbeit in Lemgo abgeliefert hat.
Was zeichnet Nils Pfannenschmidt denn aus?
Ja, das ist ein junger, innovativer Trainer, der viele Ideen hat, aber die auch diesbezüglich also auch nicht überpäst. Also das ist kein Traumtänzer, sowas gibt es ja auch in der Bundesliga, sondern also jemand, der gleichzeitig also auch sehr, sehr hart arbeitet und sich sehr explizit auf die Gegner darauf vorbereitet und sehr wissbegierig ist. Und ja, er kannte den Verein aus seiner Tätigkeit eben im Nachwuchsbereich und wo er ja auch schon hervorragende Arbeit geleistet hat. Und das ist also ein Glücksfall für den Verein gewesen in meinen Augen.
Wie ist Nils Pfannenschmidt denn als Mensch? Wenn du sagst, er ist halt ein sehr akribischer Handballtrainer, wie tritt er denn persönlich dir gegenüber auf?
Ja, sehr offen, sehr kommunikativ. Der ist absolut zuverlässig. Also wenn man sich mit ihm dort irgendwie verabredet und so weiter, dann versetzt er einen auch nicht. Und ja, er ist auch offen. Er spricht auch Dinge durchaus kritisch an. Also das finde ich sehr angenehm.
War das so ein frischer Wind, den der TBV vielleicht gebraucht hat?
Ja, also unter Dirk Beuchler hat der Verein ja auch schon einen ganz guten Weg jetzt so genommen. Das will ich jetzt nicht sagen, aber also er ist eben ein ganz anderer Typ jetzt als Dirk. Und also jetzt im vergangenen Jahr war das also ein wohltuender Impuls, der da neu hinzugekommen ist, sicherlich.
Ich möchte da in dem Zusammenhang noch mal ein wenig weiter zurückblicken. Der Verein hatte ja, sagen wir mal, eine etwas turbulente Phase vor 6, 7 Jahren, als Markus Bauer die Mannschaft trainiert hat, Volker Zerbe als Geschäftsführer tätig war und dann war noch Daniel Stephan sportlicher Leiter. Dann gab es auch jede Menge Theater rund um die Entlassung von Zerbe. Wie lange hat das denn gedauert, bis sich alles um den TBV wieder beruhigt hatte?
Naja, diese ganze Geschichte ist ja noch nicht ausgestanden. Also in dieser Sache mit Volker Zerbe. Also das belastet den Verein nach wie vor, weil diese Situation mit dem Ausscheiden der beiden Geschäftsführer im September 2013, das hat den Verein also extrem belastet und ja, ich will nicht, also auch zerrissen vielfach im Umfeld, nicht? Also weil das für viele Leute nicht nachvollziehbar ist und war und Ja, also bislang liegt das immer noch bei der Staatsanwaltschaft und das ist also noch nicht geklärt, diese ganze Geschichte. Und von daher liegt das irgendwie wie Mehltau auf dem Verein, diese ganze Sache. Nein. Aber insgesamt kann man das also auch nicht jetzt alles, also ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, diese ganzen einzelnen Stufen, was dort dann schiefgelaufen ist, nochmal wieder alles hochzukochen mit Markus Bauer und so weiter. Da sind viele Sachen da eben so passiert, die nicht glücklich waren und die dem Verein sicherlich auch nicht unbedingt nach vorne gebracht haben. Ne?
Aber man muss schon sagen, wenn du das jetzt so zusammenfasst, der Verein spürt da noch was von.
Ja, natürlich. Speziell aus der jüngsten Geschichte, die Sache eben mit der Abberufung oder mit dem Rücktritt dann von Finn Holpert beziehungsweise Volker Zerbe. Das ist eine Sache, die den Verein nach wie vor belastet. Ne? Weil es eben nicht geklärt ist, weil man nicht genau weiß. Die Vereinsführung hat seinerzeit ja dort Strafanzeige erstattet bei der Staatsanwaltschaft in Detmold. Und ich sagte es ja eben, da ist bislang Schweigen im Walde. Dort laufen Ermittlungen, aber es ist nach wie vor kein Ergebnis. Und ja, das ist schwer absehbar, wann das jetzt irgendwie aufgelöst wird, dieses Rätsel. Und solange das eben alles im Unklaren ist, ist es eben nach wie vor im Umfeld, dass es da am Rummeln ist, sage ich jetzt mal so. Ne? Gleichwohl, wie gesagt, vom Sportlichen her hat man sich ja da ganz gut bekrabbelt und mit einer ganz jungen Truppe in der vergangenen Saison eben Erstaunliches auf die Beine gestellt.
Auf jeden Fall kann man festhalten, dass das alles dafür gesorgt hat, dass man ein bisschen kleinere Brötchen backen musste in Lemgo, gerade auch im Vergleich zu den herausragenden Teams, die man teilweise in den 90er Jahren oder auch danach noch ein bisschen vorweisen konnte. Wie ist der Verein denn derzeit finanziell aufgestellt?
Also wenn man den Einschätzungen dort der Geschäftsführung eben Glauben schenken darf, der Verein macht ja auch keine Angaben über Etats und dergleichen, dann ist diese Saison also wieder gesichert. Man geht also eben sehr vorsichtig jetzt voran nach den Erfahrungen eben, die man 2013 gemacht hat, als man ja zweimal dann in der Folge kurz vorm Exitus dort gestanden hat. Und da geht man eben sehr vorsichtig eben ran. Und aber dem Vernehmen nach ist also diese Saison auch gesichert. Wie das dann weitergeht, das ist eben eine große Frage. Das weiß man dann eben nicht. Ne?
Das sieht man
auch. Weil irgendwann laufen dann ja auch mal wieder Verträge aus und dann muss man sehen, wie sich das dann weiterentwickelt.
Das sieht man übrigens auch sehr deutlich an den Transferaktivitäten. Da war nicht viel los, abgesehen natürlich von der Personalie Florian Kehrmann. Der hat nämlich seine Karriere beendet, was leider ein wenig unterging, denn Oliver Rockisch hatte sein Abschiedsspiel am gleichen Tag. Aber nichtsdestotrotz, er war auf jeden Fall ein überragender Spieler und auch eine wichtige Persönlichkeit. Wie sehr wird er denn dem Team fehlen? Sportlich vielleicht nicht ganz so sehr, aber menschlich auf jeden Fall.
Ja, auch das Sportliche, das wird man schon noch merken. Nicht? Also ich habe noch so dieses Spiel vor Augen im vergangenen Jahr in in Mettelstedt, das Pokalspiel und auch in dem Punktspiel, wie er dort auch in der zweiten Phase nach vorne geprescht ist und so, das war schon also unglaublich. Ich glaube, so kriegt die Mannschaft das noch nicht hin, zumindest jetzt zu Anfang. Also das wird eine Zeit lang dauern, bis man Kehrmann ersetzt. Ne? Auch natürlich, du hast das angesprochen, eben auch als Persönlichkeit. Das ist natürlich ganz klar. Nicht? Ein Mann mit so einer gigantischen Erfahrung, das wäre schon ein Wunder, wenn man den so problemlos ersetzen könnte. Das geht einfach nicht. Und das muss ich finden. Und das ist, denke ich mal, das Hauptproblem oder ein großer Faktor, den der Trainer und die Mannschaft in den Griff kriegen müssen, dass sie also auch mannschaftsintern eben die Hierarchie dort irgendwie neu aufstellen.
Dahingehend natürlich nochmal meine Frage, weil es aktuell ja auch vermeldet wurde. Rolf Herrmann ist der neue Kapitän. Traust du dem diese Rolle zu?
Ja, selbstverständlich. Also Rolf wird das sicherlich ein bisschen anders interpretieren als Flo, aber der ist auch schon so lange im Geschäft. Der hat auch schon viele Trainer kommen und gehen sehen, hat schon viel erlebt, war auch jetzt in den vergangenen Jahren dabei, als es beim TBV eben ziemlich unruhig dazu ging. Rolf ist also jemand, der da eigentlich immer klaren Kopf behalten hat und aber auch immer so ein bisschen das Augenzwinkern nicht verloren hat. Und ich denke mal, dass er eben in der Mannschaft ist er eben also auch anerkannt und respektiert. Und von daher, glaube ich, gab es da auch nicht viel Widerspruch, dass er ja bestimmt worden ist. Also er ist ja nicht gewählt worden, sondern der Trainer hat ihn schon vor einigen Wochen quasi zum Kapitän bestimmt. Und ich denke mal, das hat auch Sinn und Verstand, dieses Votum.
zeigt auch ein wenig das Vertrauen, das der Trainer in ihn hat. Wo siehst du denn, wenn wir jetzt von den positiven Aspekten nochmal kommen, auf die negativen, die Schwachstellen dieser Mannschaft? Kann das, weil die Gegner ja nun auch etwas besser eingestellt sind auf das System von Nils Pfannenschmidt, auch ordentlich nach hinten losgehen und auf Abstiegskampf hinauslaufen? Oder ist man dafür einfach zu stabil?
Nee, diese Stabilität, das ist eben die große Frage. Diese Stabilität muss die Mannschaft erst unter Beweis stellen. Also in der vergangenen Saison hat man auch ein bisschen so von der Euphorie gelebt. In der vergangenen Saison kann ich mich noch gut daran erinnern, da war gleich am ersten Spieltag Auswärtsspiel in Wetzlar. Dann hat man also, ja, mit Glück und Geschick hat man dort in Wetzlar gewonnen. Und dann hat das gleich so eine positive Eigendynamik genommen und von der man eben ganz lange dann gezehrt hat. Und das hat die ganze Saison positiv beeinflusst. Jetzt in diesem Jahr, ja, wenn man da an den ersten Spieltag denkt, da kann einem also Angst und Bange werden. Da geht's dann gleich mit einem Heimspiel gegen den DRW Kiel los. Dann kommt ja dieser ominöse Doppelspieltag, wo man dann in Wetzlar dann auch wieder spielt am zweiten Spieltag und dann zwei Tage später das Heimspiel gegen Bietigheim hat. Also da kann das schon ganz anders aussehen. Dann muss man mal sehen, wie sich das ohnehin eben in dieser Saison dann anlässt, wenn man dann eben nicht jetzt diesen Euphorie-Schub oder diesen Rückenwind so hat, nicht? Sondern wenn man sich erst zäh in die Saison reinarbeiten muss. Also von daher wird man das sehen, wie stabil die Mannschaft ist. Das muss ich jetzt eben beweisen, nicht? Also da spielt eben dann auch, wir hatten das Thema eben schon, die Hierarchie dann auch eine Rolle. Nicht? Wer sind da die Leitwölfe und können die Mannschaft entsprechend da auf Kurs bringen?
Du bist aber schon optimistisch, dass es eine solide Saison wird zumindest.
Ja, das will ich hoffen. Also Vorteil ist sicherlich, das sagt der Trainer auch, das ist ja auch so, wenn man, du hast es selber eben angesprochen, eben relativ wenig personelle Wechsel in dieser Saison. Zum ersten Mal übrigens seit vielen Jahren. Und das könnte also ein Vorteil sein, dass man da eben eingespielter ist. Ne? Zumindest in der Anfangsphase, als das vielleicht Mannschaften sind, die jetzt wesentlich mehr dort in ihrem Kader justiert haben.
Wenn ich mir den Spielplan so angucke, dann muss ich sagen, also mindestens das dritte Spiel dann zu Hause gegen Bietigheim ist ein absoluter Pflichtsieg. Denn dann geht's nach Melsungen, dann gibt's dieses Lokalduell gegen Lübecke und dann kommen die Füchse Berlin. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselspiel. Ja, jetzt bleibt mir im Prinzip zum Abschluss nur noch die Standardfrage, wie ich sie allen meinen Gästen stelle. Welcher Platz springt denn konkret bei rum? Wird's wieder einstellig?
Tja, das ist eine ganz schwierige Frage. Nee, ich glaube nicht, dass es reicht, jetzt einstellig zu werden. Also ich würde mal sagen, Platz 11, Platz 12 so in der Kante.
Wunderbar. Vielen Dank, Jörg. Das war es auch schon. Nicht nur, was den TBV Lemgo betrifft, sondern auch, was unsere Sendung für heute angeht. Die Ostwestfalen waren unser Thema. Es geht in der nächsten Ausgabe dann um die Aufsteiger, nämlich die TSG Friesenheim, den HC Erlangen und die SG BBM Bietigheim. Das kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Wann, wo und wie man reinhören kann, das erfahrt ihr über Facebook unter facebook.com/kreisab. Auf Twitter @kreisab.de oder in der Handball-Ecke, dem weltweit größten Forum für Handball. Da gibt es im Bereich Bundesliga einen eigenen Beitrag. Das war's. Ich sage danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal.